12.
In Wiednau, Café Deli 67. Mich würde interessieren, wie Sie Ihre Arbeitszeit damals in der Viskose erlebt haben.
Es ist klar, dass ich am Anfang, wo wir gekommen sind, haben wir effektiv zwei Arbeitszeiten gehabt. Eine für den Sommer und eine für den Winter. Die Angestellten haben nicht stempeln. Die Schichtleute mussten stempeln und für die Schicht war klar, 6 bis 14, 14 bis 22 oder 22 bis 6 Uhr. Und die Normalarbeitszeiten, das sind im Winter vom 7:30 bis um 12 und dann vom 14:30 bis um 20:05 Uhr. Und im Sommer ist es gesehen vom 7 bis um 12 und dann vom 13:30 bis 10:05 Uhr, so irgendwie. Und das hat dann irgendwann im 2 oder 73 geändert, wo wir auf gleitende Arbeitszeit gegangen sind und einfach alle gestempelt haben. Oder? Dann hat einfach jeder seine 8 Stunden 15 Minuten müssen arbeiten. Und das hätte man sich einfach einteilen können. Man hat nur die Blockzeiten vom 8 bis 12 und vom 2 bis 5:30 hätte man müssen da sein. Und da ich notorisch ein Frühaufsteher bin, hat mir das besser gepasst. Erstens, wo von Deutschland her bin ich gewohnt gewesen, um 15:45 Uhr heim, ja. Oder heimfahren müssen mit dem Bus. Und da hat mir das also wesentlich besser getaugt. Die hat dann meistens schon kurz nach 6 Uhr angefangen, in den späteren Jahren sogar um 5 Uhr oder 15:45 Uhr. Ja, und dann bin ich halt meistens 15:45 Uhr heim und das hat mir nicht immer nur gute Noten gebracht, muss ich dazu sagen. Es hat ein einzelnes Schiff gefunden, und den Haas findest du um 16:30 Uhr nicht mehr. Ja, ansonsten, also ich stand im Labor, habe erst einmal ein paar Wochen angelernt im Labor 4 beim Jakob Brunner. Er hat damals ein sogenanntes Entwicklungslabor gehabt und dort sind auch gelernte Laboranten gewesen. Und bin aber dann schon eingesetzt gewesen im Betriebslabor. Das Betriebslabor hat damals 3 Schichten geschafft, hat auch 2 Schichtleute gehabt. Und es sind sage und schreibe 51 Leute gewesen. Also völlig für heutige Verhältnisse völlig idiotisch. Es sind 2 Meister gewesen. Und natürlich Vorarbeiter für jede Schicht eine und dann für das sogenannte Rohstofflabor eine. Und Hans Schoff, ja. Gut, am Anfang, als ich gekommen bin, haben natürlich erst einmal die Analytik müssen lernen. Weil es ist etwas völlig unterschiedlich, wenn man Gummi untersucht oder Fäden. Und dazu bin ich 3-4 Wochen lang, jeweils eine ganze Woche von Montag bis Freitag nach Emmerbruck gefahren und habe dort in dem Labor die Analyse gelernt, hatte dann immer einen Laborant dabei gehabt, wobei meine Leute sind alles angelernte Laboranten gewesen, das sind Maurer, Schuhmacher, Maler, das war alles da gewesen. Und ja, auf die Art und Weise habe ich ein paar Leute in Emmerbruck natürlich kennengelernt. Hat dann irgendwann mal eine riesige Angst gehabt, weil man hat mir immer erzählt vom Dr. Krieger, das ist der Chef von der VA, das ist der Chef von der VA. Oh, gut, okay, Doktor, ja, der ist kein Guter. Ja, gut. Dann irgendwann, das sind lauter kleine Labors gewesen, stand ich in dem Labor und da kommt mal eine rein und fragt mich, was ich da tue. Ich sage, Entschuldigung, das müsste ich Sie eigentlich fragen. Oder? Ich bin jetzt so im Moment am Schaffen, aber ich weiß, dass ins Labor niemand rein darf. Das ist der Dr. Krieger gewesen. Ja, noch, wie gesagt, dann im Januar hat es angefangen mit der Polymerisation. Am 30. Januar ist die erste Charge ausgestoßen worden. Und dann hat man gesagt, ja gut, es wird also jemals immer einer da sein von den Laborchefs. Einer der Tag durch, einer die Nacht. Und dann der Jakob Brunner und ich haben 4 Wochen lang Gegenschicht 12 gemacht. Also es sind dann nicht ganz 4 Wochen geworden, weil alles geklappt hat, weil ich habe dann irgendwann gesagt, hey Freunde, meine Frau ist hochschwanger, wir kommen jetzt das Kind über, da wird also nicht schon daheim sein. Und dann haben wir also, es sind gut 3 Wochen gesehen, und zwar immer vom Abend um 6 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr. Das geht eigentlich. Nur um 10 Uhr geht die Spatzschicht heim. Dann haben wir gemerkt, sie haben eine ganze Schicht vor sich. Also es war nicht so ganz einfach gewesen, besonders nicht, weil meine Frau am ersten Tag gemeint hat, ja, jetzt ist er endlich da. Dann bin ich schlafen gegangen. Und dann hat sie mich um 11 oder wann hat sie mich geweckt, habe es kurz für mich zum Mittag gemacht. Oder ich bin noch so müde gewesen am anderen Tag, logischerweise. Aber ich muss sagen, es hat dann relativ alles ganz gut geklappt. Und ja, so hat sich dann langsam immer weiterentwickelt. Wobei, wie gesagt, mit dem Personal, das ist etwas, was ich als Viskos gesamthaft von der Führung her angereiht. Wir haben viel zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer gehabt. Also es hat, irgendeiner hat einmal einen Spruch gemacht, die Leute vom Unterhalt, wenn der eine auf den Velo aufpassen muss, ist er schon Abteilungschef. Und wenn ich mir die Organigramm aus dem Kopf aufmalen, wie es damals ausgesehen hat, das ist ein riesiger Tannenbaum gewesen. Also ganz oben der Dr. Ehringer, logischerweise, dann für den ganzen Apparat, Labor, Prüfabteilungen und so weiter, Innovation, das ist sogenannte SW gewesen, da war ein Dr. Wissler gewesen, der hat unter sich der Herr Moser gehabt, der Herr Moser hat zwei Laborchefs gehabt, der Herr Brunner und mich. Das war jetzt nicht gut, der Moser auch können wir. Und dann, wie gesagt, ihr drei Schicht und jede Schicht acht Leute, inklusive dem Vorarbeiter, dann das sogenannte Rohstofflabor, ein Vorarbeiter und vier Leute, manchmal fünf. Dann, wenn man Drei-Schicht schafft, ein Drei-Schichtler hat in der Frühschicht hat er geschafft, vom Montagmorgen bis am Samstagmittag um 2. Der Sportschichtler hat geschafft, vom Montagmittag um 2 bis am Samstagabend um 10. Und die Nachtschicht, der hat einfach geschafft, von Montagnacht bis Samstagnacht. Und am Sonntag hat dann die Frühschicht 12 Stunden gemacht, von 6 bis um 6 und die Sportschicht, die Nachtschicht. Und dann hat es gewechselt. Oder? Also ist vorwärts gewechselt worden. Die Frühschicht hat dann die Sportschicht gemacht, die Sportschicht, Nachtschicht, Nachtschicht, Frühschicht und so weiter. Und dann muss sie natürlich, laut Arbeitsgesetz, muss man irgendwann im Moment die Leute frei haben. Da hat es immer einen sogenannten Sonntagersatz gegeben für diejenigen, die am Sonntag an mich arbeiten. Dann hat es einfach in der darauffolgenden Woche frei gehabt. Oder fährt man mit einem müssen haben. Und da haben wir auch noch vier sogenannte Sonderersatzschicht-Leute gehabt. Die sind also auch noch da gewesen. Dann hat es noch extra Labor mit der Färberei gegeben. Dann hat es noch etwas gegeben für die Hausmannstation. Also wie gesagt, alles zusammen 51 Leute. Und der richtige Aufbläht die Blase. Die nächste Station war dann die Verfahrenstechnik beim Dr. Beck. Da muss ich sagen, da hatte ich das große Glück gehabt, dass ich viel, viel, viel gelernt habe. Ich hatte dabei sein dürfen, wo man den Monofil, eines der schwierigsten Fäden, die man überhaupt machen kann. Normalerweise besteht ja ein Faden, wenn sie Wolle aufzwirbeln, das Gesetz ist lauter Einzelfibrille. Und das ist ein Textile. Faden aus Kunststoffen natürlich genau gleich, aber es gibt auch monofile Fäden. Die werden für Blutfilter genommen, man nimmt sie für starke Verbrennungen, da braucht man ganz, ganz leichte Netze, da sind viele Glaskügel in denen. Also hat wirklich der Faden besteht nur aus einer einzigen Fibrille und die sind wahnsinnig dünn, die sind im Mühbereich. Man kann zum Beispiel mit einer ganz feinen Fäden kann man Gewebe herstellen mit 140 Maschen auf dem Quadratzentimeter. Und ich selber bin Diabetiker, ja, also auch die Messgeräte, wenn Sie das kennen, so ein Messgerät, das ist so ein Messteststreifen vorne da, und das ist ein ganz kleines Feld. Und da ist eben von denen ganz feine Gewebe ist da drauf, dass der Blutstropf dann schön verteilt wird. Da habe ich dabei sein dürfen, wo man ein Monofil entwickelt hat. Das ist nicht einfach gewesen. Man hat extra Spindüsen müssen machen und man hat ganz andere Temperaturen müssen fahren. Und das zweite große Sache, die wir gemacht haben, haben relativ viel mit Immerbruck zusammen geschafft. Das ist gewesen, dass man Decora, angefangen an Spinnen, Decora heisst, einen Faden herstellen, der nicht nachher, wenn er fertig ist, in ein Färbebad muss, sondern wo man die Farbe beim Spinnprozess dazu gibt. Das ist nicht sehr einfach. Emmerbruck hat relativ viel Grundarbeiten gemacht, das heisst, sie hat die Farbstoffe gesucht, die man da überhaupt verwenden kann. Ja, und dann haben wir dann einzelne, sehr viele Farben haben wir dann gesponnen für alle möglichen Einsätze, also auch für sehr viele Firmen. Die schlimmste ist VW. Das waren die Fäden für die Ablage. hinter oder für Autopolster und so weiter ist das Knorpel. Und dann muss es natürlich sehr, sehr, sehr ganz genau sein. Es darf kein Streifen haben, es muss wirklich ein Faden wie der andere sein. Alle möglich, grau, rot, grün, alles möglich. Man hat dann irrsinnige Namen noch entwickelt für das Zeug, Pazifik und Prairie und weiß der Kuckuck war alles. Und ich weiß nicht mehr, das ganze Musterlager ist noch da mit den ganzen Farben. Ich weiß es aber nicht, ob das überhaupt noch existiert. Da haben wir sehr viel gemacht. Und ich bin dann relativ bald verantwortlich gewesen für jede Anspinnung, also das heißt, es kommt irgendwann ein Auftrag hin von einer Firma, die sagen, sie wollen das und das, aber wir wollen genau das Gleiche. Und jede Spinnung hat im Prinzip eine neue Nummer bekommen. Entweder eine ganz neue Lotnummer, wenn man irgendeine andere Maschine hätte müssen, oder aber die gleiche Lotnummer mit einer Nachziffer. Nachziffer ist dann von 1 bis 9 gegangen. Ja, dann ist meine Aufgabe gewesen, erst mal gucken, wie ist die letzte Spinnung rausgekommen, mal die ganzen Prüfresultate anschauen, wie ist der Lauf gewesen, das heißt der Lauf, wie viele defekte Spulen hat es gegeben bei einem Rang. Und das hat man anschauen und dann eventuell Veränderungen, Verbesserungen und so weiter vorzunehmen. Das habe ich also gemacht von ungefähr 1975 bis 1978, 79, nein, mehr, plötzlich 89, Entschuldigung. Und dann, dann hat es auch verschiedene Änderungen gekriegt, also altershalber. Und dann ist der Chef da gekommen, der obere. Wir hatten zwei Vizedirektoren gehabt, der eine für Nylon zuständig, der andere für Polyester. Der für Polyester ist der Herr Rickling gewesen und auch in Au. Vielleicht kennen Sie ihn, weiß es nicht. Und der ist gekommen und hat gesagt, ja, ich sollte den sogenannten IRK übernehmen, den Innere Regelkreis, wo dann die ganzen Fäden im Prinzip mehr oder weniger zusammengelaufen sind, wer macht was, wer macht wann, wer holt die Probe, wer macht das und so weiter. Da habe ich das dann übernommen, bin von dem Moment da immer mehr in Richtung Qualitätssicherung gelaufen. Und 1997 ist dann der Herr Bayer in Pension gegangen, der war damals Sicherheitschef. Außerdem hat er das Ganze mit Handbuch und so weiter gemacht. Wir sind ja in der Zwischenzeit zertifiziert worden, die ganze Zertifizierungsarbeit und so weiter. Auditor bin ich sowieso schon lange gesehen. Und dann hat es eine Besprechung gegeben und hat sie ganz im Prinzip eine Betriebsversammlung. Und dann haben wir halt gedacht, ja, man wundert, wer ein Bayer seinen Job macht, oder? Dann ist der Herr Littolf, der damals der Geschäftsleiter war, vorgestanden und hat gesagt, also gut, das übernimmt der. Und der neue Chef für SUQ, Sicherheit, Umwelt, Qualität, das ist der Haas. Jetzt fast schon Stuhl gehauen. Kein Mensch hat vorher mit mir geredet. Er hat natürlich bedingt, dass ich mit fast 60, gar nicht ganz, 55, haben wir einen Kurs bei der SUWA als Sicherheitsfachmann. Und gut, dann hat das gemacht. Dann hat man auch das mit übernommen. Und dann hat man wieder Abteilungen übernommen. Und die besten Leute gegangen sind oder gekündigt worden sind. Es ist nicht einfach gewesen, besonders nicht so ab 1998. Da ist dann heftig geworden. Dann ist dann auch die Zeit gewesen, wo ich am engen Morgen zu meiner Frau gesagt habe, vielleicht komme ich heute Mittag mit einem blauen Brief heim. Ich weiß nicht, ob ich noch da bin, weil es ist dann nicht nur mir so gegangen. Und Sie wissen ja, dass, wie es mir überhaupt gegangen ist. Oder? Gut, die dritte Station ist dann aber gesehen, ist dann immer mehr in Richtung Qualitätsmanagement gegangen. In der Zwischenzeit bin ich dann auch verantwortlich gewesen für das ganze Zertifizierung, für das Handbuch. Dummerweise hat man uns 1997, Entschuldigung, das ist also meine ganz persönliche Meinung, das hören die da ganz sicher nicht gerne, also das muss wahrscheinlich nicht, hat man uns Leute von Immerbruck für den Verkauf und Kundendienst geschickt und mit denen ist sehr schwierig zum Ausgehen, muss ich sagen. Sie haben also gerade in der Zeit, wo es nicht mehr gut gelaufen ist, haben sie alles an Aufträge reingehüllt, was geht, haben dann zum Teil Lieferverträge abgeschlossen, die gerne nicht einhaltbar waren in unter normalen Umständen. Das hat dann dazu geführt, dass der Mann, der die Farbe gemacht hat, irgendwann gekündigt hat, gesagt, ich gehe kaputt, die machen mich kaputt. Die machen mich kaputt, die kommen, du musst jetzt die Farbe machen und wir müssen übermorgen anfangen zu spinnen. Ja, ich muss den ersten Rohstoff zu deiner Farbe bestellen. Und ich hatte eine, zwei besonders gute Kollegen gehabt, wo ich, nicht können mit einem Schaf arbeiten. Und ich bin normal ein friedlicher Mensch. Und einer hat mir gesagt, das ist der größte Arschloch, den ich in der Firma geschafft habe. Dann hat er gesagt, das kannst du gar nicht verlieren. Und einem anderen habe ich gesagt, das war ein 25-30-jähriger Schnuddery, der sich Verkaufsmanager genannt hat. Ich hatte dann auch müssen dafür sorgen, dass bei Musterungen, die man Kunden gemacht hat, dass die rausgegangen sind. Und die Leute haben ganz genau gewusst, bis um 3 Vater TNT oder der DP oder irgendeine Vater und danach nimmt er nichts mehr an. Dann sind 5 vor 3 gekommen, das muss heute noch fort. Und dann hat einem das ums Verrück gelangt. Und dann habe ich so gesagt, so, und wenn du jetzt nicht verschwindest, fliegst du, ich bin im 3. Stock gewesen, fliegst du zum Fenster raus. Also mit, ich habe nicht können schaffen mit. Aber es ist dann nicht mehr sehr lang gegangen, muss nicht zusagen. Nein, mit dem Qualitätsmanagement, ja, es hat sich dann im Prinzip, Sie kennen es auf dem Organigramm, dann hat man zu den letzten paar gehört und ja, ein Tag vor meinem 61. Geburtstag war ich Betriebsversammlung gesehen und eine Kündigung mit allen anderen 96 bekommen. Wenn man sich überlegt, vor 1400, 1970, wir zählen die Leute auf 96. Und die Zeit danach, mir ist es klar gewesen, dass mit 61 ist schwierig. Am Anfang habe ich mich wirklich sehr eng bemüht. Ich bin auch praktisch 2-3 Tage nach der Kündigung mindestens zum RAF gegangen. Ich habe ja noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt. Die meisten haben 3 Monate Vertrag gehabt, aber ich als Angestellter habe noch einen alten Vertrag gehabt mit einem halben Jahr. Ich habe gewusst, ich muss bis im September, Dezember bin ich da. Und dann habe ich die Kündigung am 30.06. Am 1.07. bin ich geboren, deswegen ein Tag vor meinem 6. Geburtstag. Und dann bin ich ja zum RAF. Dann habe ich einen erwischt, der sehr, sehr, sehr kulant war, was sein Chef nicht war. Der ist nämlich dann auch irgendwann die ersten Tage gekommen, Herr Schleit. Und hat sich davon eingestellt, und gesagt, man weiß schon, die Leute, die da lange in der Firma waren, die wollen ja gerne nicht mehr arbeiten und so. Also so weit gegangen, dass man höchstens gesagt hat, du bürst dich los. Ich bin jetzt 40 Jahre in der Bude gewesen, von dir lass mich nicht sagen, ich sei ein fauler Hund, oder? Und der, den ich da hatte, der hat gesagt, ja, also, sie müssen ja 2 Bewerbungen geschrieben, im Monat das lange ist. Sie würde eh nichts mehr finden. Und so ist es auch gewesen. Also sind, bei den ganzen Bewerbungen sind Dinge passiert, wo man einfach sich fragt, wie schauen die Leute das eigentlich an? Also ich weiß es heute. Ich schaue den Lebenslauf an, wenn ich der geboren, oh, da kommt er schon ins große Sieb. Oder? Das ist so. Das wird niemand zugeben, aber es ist so, weil ich habe mich dann bei der Firma Zielander in Herisau beworben und in meinen Unterlagen ist ein Kursbillett gewesen, dass ich ausgebildet bin zum Färbereimeister. Oder? Das ist eine Färberei, die Zielander. Und da ist ein Brief gekommen, Schrift eindeutig, 16-, 17-jähriges Mörderli. Er hat mir geschrieben, ich hätte leider zu wenig Erfahrung in der Textilindustrie für den Job. 36 Jahre ist groß, zu wenig Erfahrung im Labor, im Verfahren. Also ich hätte es gerne gelesen. Ein einziger ist ehrlich gewesen, das war eine Firma in Österreich gewesen. Er hat zu mir gesagt, sie wäre genau der richtige Mann. Sie kennen sich aus der Verfahrenstechnik, in Qualitätssicherung, in Audit, Sicherheit gerade auch noch. Ich will sie sofort nehmen. Das ist noch ein Problem. Der jetzige Stelleinhaber in Österreich, der ist 58 und lässt sich früh pensionieren. Wenn ich zu meiner Geschäftsleitung komme und sage, ich habe einen, aber der ist schon 61, dann mache ich nur so. Oder? Das ist der Einzige, der wirklich ehrlich war. Und dann muss ich sagen, also ab 2007, ich bin 63, habe ich gefunden, nein. Ich habe mich bei der Bundesbahn beworben und in Grossbäckereien und einfach, ja, da ist man mal Ruhe, oder? Irgendwann magst du das nicht mehr. Ich habe in der Zwischenzeit das Leben unheimlich genossen. Das Problem ist natürlich, dass der RAF seine Auflagen hat, logischerweise. Und das letzte Stadium, ne? Das war die Zeit nach der Pensionierung. Als erstes habe ich es mal geschätzt, Meine Enkelin ist im September 2004 auf die Welt gekommen, die älteste. Und dann haben wir wieder mein Sohn und seine Frau haben zu der Zeit beide gearbeitet. Dann hat es meistens uns am Morgen die Anna gebracht. Am Anfang war es nicht so gern bei uns, wir hat lieber bei der Mama geblieben. Aber das hat sich dann gegeben und wir sind dann viel spazieren gegangen, eben auch Richtung Nöllenbruck von uns, am Kanal entlang, Etli-Futter und so Sachen. Habe ich unheimlich geschätzt mit dem Enkel, da bin ich spazieren gegangen. Andere Sachen sind natürlich die Beschränkungen vom RAF, denn wir haben ein Haus in Italien, das Elternhaus von meiner Frau, und wir sind dort immer gern und viel gegangen. Da habe ich immer gehofft, ja wunderbar, jetzt kann ich gehen, ja, Pfeifendeckel. 3 Wochen mehr hinten, mehr gibt es nicht frei, oder? Aber man hat sich dann auch ein bisschen drüber hinweggesetzt. Ja, das ist, also, meine Frau ist etwas älter als ich, die ist im Februar 2005 ist die in Pension gegangen, hat sich also ein bisschen an das Stadium gewöhnen können, bis ich im Dezember gab. Und dann, ja, wir haben das alles tiptop gemacht. Ich schätze es heute noch, ich muss es sagen. Ich merke, dass ich älter werde. Wir können nicht mehr so viel laufen, wie wir früher gelaufen sind. Wenn wir so runterfahren, wieder zurücklaufen, sind wir müde, dann mögen wir nicht mehr. Aber nein, ich genieße es, ich muss sagen. Und was die soziale Einrichtung in der Firma geht, ich kenne viele Firmen in Deutschland, ich kenne keine, wo so ist. Wenn man denkt, wir hatten einen eigenen Tennisplatz gehabt, wir hatten ein eigenes Fußballfeld sowieso, man hat ein Segelboot gehabt, man hat jedes Jahr den Schießplatz da, die Schießanlage hat man dürfen benutzen an verschiedenen Tagen. Wir haben immer Halle gehabt für die Bergsportler, die dann immer Skidrehtouren gemacht haben und so, für Volleyball und Fußball. Also man hat alle sportlichen Möglichkeiten gehabt. Man hat wunderschöne Velogruppe hat man dann noch gehabt, die mich persönlich aber nicht berührt hat, weil ich fahre nicht gerne Velo. Aber wir sind öppen einmal sind wir auf Bergtouren gegangen, die allererst mag ich mich erinnern, auf hohe Kugel auf, mit, ich glaube, 25 Leute waren auf Kugel geklatscht. Und andere Sachen, also schöne Touren gemacht, oberhalb von Davos und so weiter, also nichts Schwieriges, eben weil ich nicht schwindelfrei bin. Es hat dann wirklich Bergsportler gehabt, die sind auf der A4, die sind, weiß der Kuckuck wo ich, hat sogar Leute gehabt, die sind dann irgendwo an der Dent Blanche gesehen. Das ist ja einer von uns für den Blitz getroffen worden, der hat schon am Gelände festgehalten und dann ist der Blitz da rein, raus, ihm ist nichts passiert. Außer dass es ein Silberkettel auf dem Körper verbrennt ist. Es hat also wirklich viel, viel schöne Sachen gegeben. Das andere ist gesehen, dass wir immer eine sehr gute Versorgung medizinisch gehabt. Also der Herr Eckert ist natürlich ein Sanitäter gewesen, der auch hart sein hätte können. Gerade die Woche hat mir einer erzählt, ja, nein, ich komme doch nicht zu der Vereinigung. Da ist der, ich hatte ja immer Präsident gesagt, der hat zu mir gesagt, ich sei ein fauler Hund, die soll nicht mehr arbeiten. Hat aber auch gestimmt. Und der Eckhardt ist ein sehr guter Sanitäter gewesen, wo dann natürlich auch seine Grenzen kennt. Er hat gewusst, wir bieten jetzt, muss einfach mit dem Kerl zum Arzt. Oder? Und so. Und was natürlich auch geschätzt worden ist, und wir haben das heute noch, ab der Geburt, also ein oder zwei Jahre nach der Geburt, ist an Weihnachten, jeder, der da ein Kind bekommen hat, ist ein Zettel gekommen, hat man dürfen angekreuzt, das sogenannte Weihnachtsgeschenke. Das sind Wanderschuhe, Trainingsanzüge, es ist Bettwäsche, wir haben heute noch Bettwäsche da davor. In Italien zum Beispiel im Haus haben wir also effektiv ein Bett bezogen mit der Rechnung. Das ist 46 Jahre her. Und Handtücher sind gewesen, habe ich alles. Wanderschuhe, Handtücher. Ja, vielleicht auch noch andere Spielsachen, nicht, eigentlich eher weniger. Es waren einfach tägliche Dinge des Gebrauchs gewesen, oder? Und es ist gegangen bis zum 16. Lebensjahr. Hat man das immer übergeholt. Das hat dann entweder da auf der Straße oder vorne dran, wie Weihnachtsstände aufbauen, an einem Weihnachtsbasar. Das sind dann die schönen eingepackten Päckchen mit dem Namen angeschrieben. Und dann hat irgendwie einer vom Personaldienst, der das dann organisiert, hat dann gesagt, du kannst jetzt abgeholt das Zeug holen. dann ist man da her und ist strahlend eingegangen und die Kinder haben immer die größte Freude gehabt. Klar, was interessiert ein Bub ein Handtuch, oder? Man, das ist logisch, aber wenn es Wanderschuhe sind oder Trainingsanzug oder sowas, haben sie immer große Freude gehabt. Und doch, das habe ich also sehr geschätzt. Und auch sonst, ich kann mich bis 1977, 78, wo die erste Rezession gekommen ist, kann ich mich nicht erinnern, dass mir irgendeiner gekündigt hat. Wir haben eine sogenannte Spezialabteilung gehabt. Da sind Leute gewesen, die nicht mehr haben können arbeiten. Es sind zu meiner Zeit auch noch 3, 4 dort gewesen, die eindeutig Kohlenstoff, also Schwefelkohlenstoff geschädigt sind. Der Frei Johann, der da am Ortsausgang von Wittnau gewohnt hat, zum Beispiel, der ist dort gewesen, oder auch andere. Ein effektiver Trinker, der dann dort geschafft hat, wo man es schaffen nicht. Das ist ein Arbeitszeit, die haben in der Regel die Kopf aufgeschnitten, also das ist in, wir haben die Garnspulen, wo noch Reste drauf sind von der Firma, die tun ja nicht alles bis zum letzten Zentimeter Garn verbrauchen, da bleibt noch ein bisschen etwas drauf. Und das sind Maschinen gewesen, die genau so weit geschnitten haben bis zu der Hülse, dass die nicht noch verletzt worden ist. Das sind Arbeitszeit, die gemacht hat. Ob der jetzt 100 gemacht hat oder 10 am Tag, ist völlig wurscht gewesen. Sie haben eine Spezialabteilung, ich meine, und die haben, man hat immer die Regel gehabt, dass sie immer noch einen guten Verdienst haben. Das heißt, man hat sie nicht mit einem Franken pro Stunde abspeist. Oder? Wir haben ein gutes System gehabt, wie man die Leute beurteilt. Es ist effektiv, ein Jahr ist ein Wunder gegangen, da hat man einen ganzen Peak von diesen Zetteln übergekommen, sind in einem drauf gestanden und da hat man gesehen, wie weit ist der Mann schon, ja, kann man etwas machen oder kann man es nicht? Ich hatte leider Gottes eine Karte gehabt, weiß Franz, er ist schon 45 Jahre da gewesen. Ich habe gesagt, Franz, wo willst du noch her? Du hast schon, bist allein an deinem Job und hast schon Vorarbeiterstatus. Es geht nichts mehr, oder? Aber im Großen und Ganzen ist das System sehr gut gewesen. Und ich denke, die Entlöhnung ist gut. Ja, ich habe fast 50% mehr verdient, ohne ich hergekommen bin wie in Deutschland. Also das ist nicht der Grund gewesen, dass ich gekommen bin, weil mir hat's einfach gefallen und ich habe es in 46 Jahren noch nie bereut, muss ich sagen. Ja, also innerhalb von der Firma hat man natürlich relativ viel Freundschaften gepflegt. Wobei es für mich als Deutsche, muss ich sagen, am Anfang ist es nicht ganz einfach gewesen, weil ich habe das gemerkt, es ist okay, im Sportclub ist tipptopp, dann sind wir auch irgendwann einmal nach dem Volleyballspiel, sind wir im Hecht gesessen noch und dann sind alle, ah, komm, hocken doch an den Stammtisch, dann sind andere Wittenauer. Und dann 2 Tage später, ich bin kein Wirtschaftshocker eigentlich. Dann ist meine Frau zum Turnier gegangen und gesagt, oh, wo soll ich jetzt allein? Komm, jetzt gehst du noch ein bisschen fort. Und bin ich auch in Hecht, bin an den Stammtisch gehockt, habe gehört, hey, miteinander. Meine Antwort, nichts. Ich muss nicht, ich bin nicht gegangen. Also, es ist nicht so ganz einfach gewesen, aber mit den meisten Leuten hat man einen sauguten Kontakt gehabt. Klarerweise haben wir, der Eberhard und ich, und dann, wo der Rainer dann noch gekommen ist im 72, erstens, man kommt aus der gleichen Gegend. Das hast du von daher gesehen, und dann hast du, es ist, glaube ich, logisch, dass man sich dann mit gleichen Landsleuten, dass man sich mit denen mehr zusammenhockt, wobei die anderen Deutschen, die da waren, mit denen haben relativ wenig Kontakt gehabt. Und das hat sich im Prinzip, das zeigt sich auch heute noch. Ich kann Ihnen jetzt sagen, wie wir am nächsten Klaushof zusammensitzen, das ist genau die gleiche Reihe wieder. Und auf der anderen Seite der Tisch, wo die Leute von der Werkstätte, von der Technik sind, die sitzen auch immer wieder zusammen. Also der Zusammenhalt ist schon noch da. Wir haben jetzt, das hat per Zufall ergeben, hat jetzt alle Mittwoch, sind etwa 6, 7 Leute von der Firma aus ganz verschiedenen Bereichen. Also Stebart und ich. Dann ist der Messmann von Österreich. Gut, wir haben auch viel zusammen geschafft. Aber dann ist noch einer aus der Polymerisation, einer von der Schicht, mit dem wir eigentlich nie etwas zu tun haben. Und dann einer, der Sachbearbeiter, Technik ist nicht dabei. Und einer, der als Webermeister zu uns gekommen ist, der dann in Schlichter eingegangen ist. Wir treffen uns hier praktisch jeden Mittwoch. So wie jeder kann, sind nicht immer alle da. Wir treffen uns immer noch jeden Mittwoch, heute noch. Also das ist übermorgen, sind wir wieder zusammen. Und das Letzte ist halt jetzt da die Vereinigung von der ehemaligen Wiesgrößler. Das habe ich also sehr gut gefunden, dass man das macht. Allerdings jetzt letztes Mal sind 3 Leute dabei gewesen, die habe ich nicht gekannt. Und das passiert selten. Die Leute, mit denen ich es zu tun habe, die kenne ich alle noch, das ist kein Problem. Aber andere, da ist jetzt eine Reitschule da gewesen, der ist irgendwo in einer Werkstatt gewesen. Ich habe ihn einfach nicht kennt, der hat nicht gesehen, wer das sein soll. Und ein anderer, der es letztes Mal vorgestellt hat, der ist von der Instrumentenwerkstatt gewesen, der sagt, der ist sogar mal Chef gewesen. Nein, also den habe ich auch noch nicht gekannt. Und sonst, ich habe, ja, mit der Froni habe ich ab und zu mal privaten Kontakt, mit der Frau Zeltner, das ist eine ganz gute Freundin von mir, das ist dann die letzte Chefin von der Satirerei gewesen. Und so, also ich denke, dass sehr, sehr viele, und Sie haben das sicher auch gemerkt am letzten Mittwoch, dass da viele Leute sich also sehr herzlich begrüßen. Was das Schöne ist, zum Beispiel, der ist auch bei uns am Tisch ein Stück weiter unten gesessen, der Dr. Ehlinger, ganz, ganz weißer Haar. Der ist, wo Eberhard sein Chef war, bis 1974, so. Und der, oder 78, also, wenn der Ehefried gegangen ist, der ist 78, 79, ist der gegangen. Hat der bei der Kolding geschafft und an einem anderen Ort. Und so kommen aber immer wieder Leute daher, oder? Es gibt auch andere, die sagen, ja, der Schweißvereine brauche ich nicht. Selbstverständlich gibt es die. Und dann hat es noch zwei, eben der Messmann und der Jubele, die sind Leute, die sind irgendwann zu der Seefahrt gegangen. Hab das da habe ich übrigens so nochmal ein halbes Jahr lang geschafft. In der Projektarbeit habe ich können mitmachen. Die sind zu der Seefahrt gegangen und der Messmann ist also circa 10 Jahre noch bei der Seefahrt gewesen. Und der sagt, du, jetzt, ich bin jetzt so lange da. Ich habe eigentlich mehr Kontakt noch dort. Ich gehe dort in die Veteranentreffen, ich komme nicht da. Also ich denke, im grosso modo ist es doch so, dass die Leute sehr, sehr gut auskommen miteinander und man kennt sich auch. Es gibt Einzelne, die haben sich nach der Pensionierung völlig abgespaltet. Zum Beispiel der Chef Polyester, der Rick Lehn, der kommt nie. Er ist freundlich, nicht, wenn man sieht, aber er will auch dagegen den Hugo Büschler vom Nylon und der kommt allemal. Da denke ich, das ist. Ich denke, dass der Zusammenhalt auch schon früher da war. Und wissen Sie, wenn ich denke, dass ich, wo ich 30 Jahre hatte, sind mir 18 Leute gewesen mit 30 Jahren. Und es sind immer wieder Leute mit 45 gewesen und so weiter. Da gibt es, glaube ich, nicht sehr viele Firmen, die das heute noch von sich sagen können. Weil die Kultur heute ist ganz anders geworden. Wenn 21 Jahre dort gewesen ist, hätte es schon mal wechseln. Okay.
Danke, Herr Haas, fürs Gespräch.
Gern schön.